Loch 19, der Podcast für den Hobbygolfer mit Leidenschaft. Nach einer gemeinsamen Runde fachsimpeln die beiden Sportjournalisten und Hobbygolfer Bernd Schmelzer und Thorsten Felske über ihre große Leidenschaft. Frei nach dem Motto, Tigerline muss nicht sein.
So, herzlich willkommen zu Folge 31 an Loch 19. Es wird sehr emotional jetzt in den nächsten Sekunden, denn wir haben eine Rettungsaktion zu vermelden. Thorsten ist aus dem Funkloch wieder aufgetaucht und die zweite Sache ist, wir sitzen uns seit Monaten unserer selbstverordneten Pause, sitzen wir wieder zusammen. Thorsten, ich sehe dich, schau dir in die Augen, ich bin glücklich, wie geht's dir?
Ja, ich bin auch super glücklich. Es war ja jetzt auch irgendwie nicht selbstverordnet, sondern es war einfach die Umstände. Wie gesagt, ich bin ja nach Wiesbaden gewechselt unter der Woche. Es war mehr Stress, als ich gedacht hatte, alleine die Fahrerei. Ja, und so konnten wir uns leider nicht sehen. Und das Schlimmste ist, wir haben eigentlich gar nicht mehr Golf miteinander gespielt.
Das stimmt wirklich. Wir haben überhaupt nicht mehr miteinander gespielt. Also wir können gar nicht mehr sagen, wie stark ist er wirklich? Wie schwach bin ich hier geblieben? Wie sehr rege ich mich auf? All das werden wir in dieser Folge sicherlich mal ansprechen. Wir haben hier einen Prominenten, da dürfen wir noch nicht zu viel verraten. Der kommt nachher zu Wort. Wir reden über Thorstens Schläger-Fitting, bei dem er ja weitere tolle Sachen zu vermelden hat. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und wir reden über Olympia. Thorsten, du warst in Paris, ich war in Mainz. Für mich ist Mainz die deutsche Stadt der Liebe. Wie war es in der weltweiten Stadt der Liebe?
Ja, da war die Liebe groß, denn ich war mit meiner Freundin auch da. Und gerade unter Golffans hatte ich das große Vergnügen, am Samstag bei der Silbermedaille von Esther Henseleit dabei zu sein. Das war wirklich ein Riesenerlebnis.
Wie hast du es erlebt? Warst du vor Ort am Golfplatz oder hast du in der Stadt nur gefeiert und dich sinnlos betrunken?
Nein, wir waren tatsächlich vor Ort auf dem Golfplatz. Alleine dieser Golfplatz, Golf National in Frankreich, ist sensationell. Sowas habe ich noch nie gesehen. Dort war ja auch der Ryder Cup und das sieht man auch. Da kann man sich bewegen, da ist so viel Platz. Ich meine, beim Ryder Cup waren, glaube ich, 270.000 Leute insgesamt. Bei den Frauen waren, ich weiß es nicht, wenn es nachher 20.000 waren, kann auch 15.000 gewesen sein, ich weiß es nicht, war auf jeden Fall relativ viel los, also mehr als ich viel von den deutschen Turnieren kenne. Aber der Platz einfach sensationell und vor allen Dingen so viel Hügel da, wie man es eigentlich von Green Eagle kennt. Aber dort war es noch anders. Man hat immer von oben auf die Grüns drauf geguckt. Also war wirklich sensationell und wahrscheinlich auch ein Vorgeschmack auf den neuen Platz von Green Eagle, wo man ja den Ryder Cup nach Deutschland holen will.
Nun ist es ja bei dir prinzipiell so, dass du von oben auf die Dinge schaust, weil du ja sehr groß bist, ja, und sehr groß gewachsen. Aber ist mir auch aufgefallen am Fernsehen, ich habe sehr viel im Fernsehen geschaut, es gab ja Livestreams in der ARD, wir haben ja live übertragen. Die Entscheidung dann mit Esther Henseleit am Samstag war sehr spektakulär, muss man sagen, sehr nervenaufreibend, auch für mich, während des Frauenfußballfinals. Wie ist es, wenn man so einen tollen Überblick hat auch auf die Sache? Macht das das Ganze dann nochmal spektakulärer?
Ja, es war spannend, weil man sieht es ja direkt. Sie hat ja gleich, glaube ich, 2 Birdies begonnen. Sie ist als 13. in den Samstag gestartet. Samstag war der Finaltag und hat sich dann auf Platz 2 vorgekämpft. Und es war schon irre mit anzusehen. Gerade so ein schwerer Platz und wie präzise sie den Ball dort gespielt hat, gerade auf den letzten beiden Bahnen, wo ziemlich viel Wasser im Spiel ist, dass sie da wirklich, ja, sie musste ja auf Angriff gehen. Bei Olympia zählen nur Medaillen. Da geht es nicht um Geld, wo man sagt, ich sichere den 4. Platz ab, dann habe ich 100.000 mehr, sondern da geht es ja reinweg nur um die Medaillen und es ging ja bis zum Schluss sogar noch um Gold, weil die Führende war noch hinter ihr. Sie hätte auch noch locker ins Wasser hauen können, aber es war genau das Gegenteil. Sie spielte noch ein Birdie und hat nachher mit 2 Schlägen Vorsprung gewonnen. Aber Esther hat Geschichte geschrieben. Sie ist nicht nur die erste deutsche Golferin, die eine Medaille gewonnen hat, sondern die erste Europäerin, die bei Olympia eine Medaille gewonnen hat. Das gab es vorher noch nie und war sensationell. Allerdings fand ich, dass die Freude sich doch etwas in Grenzen bei ihr hielt.
Wie meinst du das? Du hast sie nicht so euphorisch gesehen? Hat sie sich nicht auf den Boden geschmissen und mit Champagner um sich gespritzt? War eher verhalten, ne?
Ja, nach dem 18. Loch war klar, da war noch nicht sicher, hat sie die Medaille sicher, sie hätte noch zurückfallen können. Da war zwischen, ich glaube, Platz 1 und 6 noch alles möglich. Dann zeichnete sich es ab, aber die Siegerehrung fand ich insgesamt relativ langweilig von allen 3, die dort waren. Also da war keine übermäßige Freude da. Weiß ich nicht, fand ich ein bisschen komisch, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, weil ich glaube, auch für die Mädels ist es was ganz, ganz Großes. Und sie sagen ja auch immer, wie toll Olympia ist. Und auch sie erlebt nicht jeden Tag so viele Zuschauer, wie da waren.
Vielleicht ist es aber auch so gewesen, um sie mal in Schutz zu nehmen, dass sie noch so geflasht waren von ihrer Leistung, muss man auch mal sagen, und von der Anstrengung auch, weil es war sehr warm, der Platz ist sehr, sehr schwer, Le National, einer der schwersten Plätze überhaupt. Ich habe mir sagen lassen, mein Bruder lebt ja in Frankreich, der da auch schon mal gespielt hat, also er brauchte 2 Körbe mit Bällen, weil bis auf wenige Bälle alle im Wasser gelandet sind. Das ist echt ein schwieriger Platz. Bist du einmal rumgelaufen?
Wir sind die 18 Loch tatsächlich abgegangen. Erst zu Anfang mit Alex Försteling. Da haben wir, glaube ich, die ersten 9 gemacht. Dann hatten wir eine kleine Pause gemacht. Auch für uns war es ja warm, nicht nur für die Spieler. Und dann haben wir nochmal von vorne angefangen. Ich glaube, wir haben die Ester dann an Loch 6 abgefangen und sind dann mitgelaufen bis zum 18. Loch. Und ja, war eine spannende Sache. Wie gesagt, wir waren auch völlig fertig, weil das ist ein Platz, wo es kaum Bäume gibt. Also Schatten ist fast gar nichts da. Man musste sich dort mal Schatten stellen kann. Aber da wir ja immer fleißig mitgelaufen sind, wenn man dort ankam, waren die Schattenplätze schon besetzt. Also deshalb war es wirklich ein wirklich heißer Tag.
Angenehm für deine Freundin natürlich, die immer hinter dir laufen kann. Da hat sie immer Schatten. Muss man auch mal sagen, ist auch eine super Geschichte. Also Ester Hensel hat trotzdem super Geschichte. Ganz viel Werbung gemacht für den Golfsport. Eine ganz tolle Leistung, die sie da verbracht hat, finde ich. Jetzt geht's gleich weiter zum nächsten Turnier. Dann ist sie schon wieder von der Bildfläche verschwunden. Ne? Bums da, bums weg.
Ja, für Golfsport ist es riesig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich was für die Öffentlichkeit war. Weil das Golf an sich verstehen ganz wenige, wenn ich vorher damit nichts zu tun hatte. Dann die Siegerehrung, wie gesagt, was bleibt in Erinnerung? Nur für die Leute, die Ahnung von Golf haben, dass sie zum Schluss noch ein Birdie gespielt hat, dass sie an dem Tag -6 gespielt hat, was ja eine Sensation ist. Aber ich glaube, da kann der normale Mensch mit auf der Straße nichts mit anfangen. Und sie war danach noch im Deutschen Haus und ich habe danach auch mehrere Geschichten gelesen, aber es war einfach nur die 1-0-Berichterstattung, dass sie praktisch Zweite geworden ist und eine starke Runde gespielt hat. Aber ich habe nichts über den Menschen-Ester erfahren. Außer, das stand halt auch überall, dass ihr Caddy praktisch auch ihr Verlobter und ihr Trainer ist. Das war jetzt nicht sensationell für den Golf-Fan, für den draußen schon mehr. Aber jetzt ist es Scottish Open und lass sie jetzt dummerweise unter die Top 20 kommen, also hat mit den ersten Plätzen nichts zu tun, dann ist sie, glaube ich, schon vergessen. Für die Golfszene, eine tolle Geschichte, aber ich glaube nicht, dass wir einen neuen weiblichen Bernhard Langer haben. Der ist halt in einer anderen Zeit groß geworden, wo es überall noch lief. Auch nach Olympia, Bernhard hat nie bei Olympia gespielt, aber nach seinem Major-Siegen war er einfach ein Held gewesen. Und wir haben ja in München gesehen, was los war bei seiner Verabschiedung.
Da ist aber trotzdem die Frage jetzt, wie wird das weitergehen? Also spielt jetzt die Scottish Open, danach die British vielleicht. Wenn sie da jetzt ihre Leistungen bestätigt, kann das schon ganz weit nach oben gehen, glaube ich zumindest mal.
Ja, aber wer sieht es? Ich meine, man kann es so beim Bezahlsender sehen. Wer guckt von der Öffentlichkeit hier zu? Ich sage ja, für die Golfszene eine große Nummer. Sie wird bestimmt auch oft nach ihrer Silbermedaille gefragt werden. Aber in der Öffentlichkeit, glaube ich, in der großen Öffentlichkeit wird es keinen Boris Becker-Effekt geben.
Sophia Popov, weil wir gerade beim Thema Öffentlichkeit sind, hat jetzt einen tollen Auftritt gehabt beim Norddeutschen Rundfunk bei Hinhard Baumgarten in der Sendung Das. Da ist sie 40 Minuten dann gesessen. Die hat ja das Major gewonnen, die British Open, das Buch, was wir zusammen gemacht haben. Das wäre natürlich schon mal sowas jetzt, wenn man Zeit hätte, von einer Talkshow zur nächsten vielleicht zu gehen und über diese Geschichte von Olympia zu erzählen, auch von Ester Henseleit. Aber die Zeit haben die gar nicht, ne?
Die Zeit könnte man sich nehmen, aber das Problem ist, dass für sie Zeit Geld ist. Sie müssen ja bei Turnieren spielen, um Geld zu verdienen. Das ist ja praktisch ihr Gehalt. Und wenn sie jetzt praktisch das auslassen würde, dann würde sie ziemlich viel Kohle verlieren. Da muss man dann abwägen, was bringt mir jetzt mehr? Die Fernsehauftritte, dass ich vielleicht einen Sponsorvertrag mehr kriege? Oder trete ich bei den Turnieren an, schaffe den Cut und komme ins Geld rein und vielleicht habe ich noch viel Glück und bin vorne dabei und kann richtig Kohle kassieren. Also es ist ja verständlich, es ist ja beim Wintersport zum Beispiel genauso, bei dir, bei Ski Alpin oder was wir beide lange genug zusammen, da geht ja die Weltcup-Saison auch sofort weiter und da treten die auch an und machen nicht erstmal eine Fernsehrundschau.
Das ist eben genau das Problem. Du musst dann quasi das Geld mitnehmen, wo es zu verdienen gibt. Und dann, wenn du eigentlich Zeit hättest, ist das Interesse dann natürlich sehr gering. Glaubst du trotzdem, dass du mit so einer Leistung dich nachhaltig auch mal in Erinnerung bringen kannst? Ich sag mal zum Thema Sportlerin des Jahres oder keine Ahnung, irgendeine andere Auszeichnung?
Ja, jetzt muss man sagen, Silber ist toll, aber es ist halt kein Gold. Und Sportler des Jahres sind fast immer nur Goldmedaillengewinner geworden oder auch Weltmeister. Silber weiß ich jetzt gar nicht, war damals Frank Busemann Sportler des Jahres, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ein Zweiter praktisch da Erster war. Deshalb glaube ich das nicht. Sie wird vor Ort sein. Man wird es wahrscheinlich auch nochmal feiern, weil es tolle Aufnahmen waren. Es war Bombenwetter gewesen auf dem Platz. Die olympischen Ringe im Hintergrund, Wasser ringsrum. Es war toll. Das glaube ich, ja, wird nicht nur hängen bleiben, sondern noch oft zu sehen sein. Aber ja, wie gesagt, Golferszene ja, Öffentlichkeit nein.
Dann wollen wir mal hoffen, dass wir sie trotzdem vielleicht mal ins Gespräch bringen könnten zur Auswahl Sportlerin des Jahres, weil ich glaube schon, dass wenn du in so einer Nischensportart, die normalerweise von Sportlerinnen oder Sportlern auch aus anderen Nationen dominiert wird, wir haben es ja, du hast es ja gesagt, die erste europäische Medaille, das ist ja auch schon ein bisschen was oder ein bisschen viel in dem Fall sogar, dann kannst du zumindest mal sagen, du hast ja etwas geschafft, was vielleicht gar nicht so einfach ist im Vergleich zu anderen Sportarten.
Da muss ich jetzt leider ein bisschen widersprechen, weil bei Olympia sind nur 60 Starter dabei. In den normalen Turnieren sind, glaube ich, immer 156 und dann gibt es einen Cut, dass praktisch nicht alle ins Wochenende reinkommen. Also da muss man erstmal Gas geben, um überhaupt in die Geldränge zu kommen. Und bei Olympia gehen 60 an den Start und 60 kommen ins Ziel. Und dann fehlen natürlich auch ziemlich viele Weltklasse-Spieler, weil die Amerikaner, ich weiß nicht, wie viele die in der Weltrangliste vorne haben, aber da dürfen ja nur zwei antreten. Oder waren es drei, weiß ich jetzt gar nicht genau. Oder die Asiaten sind ja auch ganz, ganz stark. Aber jedes Land darf nur zwei Athleten bringen. Dadurch ist es fast einfacher, eine Olympiamedaille zu gewinnen, als bei Major ganz vorne zu sein.
Das ist schon klar, aber die Leistungsdichte insgesamt ist natürlich vielleicht in so einer Sportart, wo du sagst, es gibt so viele aus einer Gruppe von Menschen, die da ganz vorne mit dabei sein können, vielleicht noch dichter als in anderen Sportarten, möglicherweise Gewichtheben.
Ja, die Sache beim Golf ist ja, das wissen wir auch, man muss über 4 Tage spielen, um 4 Tage die Leistung bringen. Sie ist als, wie ich schon sagte, als 13. ins Rennen gegangen, dort ins Finale und hat sich auf 2 vorgespielt. In welchen Sportarten gibt es das noch? Es gibt jetzt mehrere Runden über 100 Meter, dann, aber nach 10 Sekunden ist da alles vorbei. Und da musst du wirklich über 4 Tage um die 5 Stunden hochkonzentriert sein und das ist schon eine mega Leistung. Ich will das gar nicht schmälern, also nicht falsch verstehen. Und wie gesagt, dass sie die erste Deutsche ist, ist noch umso bombastischer.
Dann freuen wir uns mal drauf, dass wir sie hiermit vorgeschlagen haben, zur Sportlerin des Jahres zumindest mal in die engere Auswahl zu kommen. Auf jeden Fall Esther Henseler, wir drücken dir die Daumen, dass es vielleicht klappt und vielleicht hört ja der ein oder andere Verantwortliche hier unseren Podcast an Loch 19 und das wäre für sie, glaube ich, und auch für unseren Sport eine Riesengeschichte.
Das ist keine Frage. Wie gesagt, für Golf ist es überragend, da wird viel gesprochen. Es werden auch alle Zeitungen jetzt wahrscheinlich damit voll sein, also die Golfzeitung, Golfmagazin und wie sie alle heißen. Die Podcasts sind auch damit voll. Ich habe schon einen anderen Podcast gehört, da wird natürlich auch darüber gesprochen, weil es ist ja was Einmaliges. Und für unsere Szene überragend, das ist genauso wie beim Bogenschießen. Wenn da einer eine Medaille gewinnt, dann feiern halt die Bogenschützen.
Genau, und deswegen feiern wir Esther Henseleit und wir haben euch ja versprochen, ihr Lieben, dass wir in dieser Folge auch mit einem Prominenten feiern. Thorsten, musst du nochmal erklären, du hast jemanden aufgegriffen am Rande eines Turniers, wo man auf dem ersten Eindruck, wenn man den Namen hört, vielleicht sagen würde, okay, prominent, aber das Thema Golf, das können wir damit nicht sofort verbinden.
Ja, sein Nachname ist bekannter als sein Vorname und sein Vater ist noch bekannter als er selber. Es ist der Sohn von Thomas Gottschalk, Roman Gottschalk. Und ich habe ihn ausgerechnet im Funkloch getroffen, wo ich auf Rito war, wo ich weg war von der Welt. Dort hatte er ein YouTube-Video gedreht, weil er ist auch YouTuber. Golf mit Gottschalk heißt es. Guckt mal rein, da spielt er auch zum Beispiel mit seinem Vater, der gar kein Golf kann, oder mit anderen Prominenten. Und ich hatte ihn beobachtet am 18. Loch und da hat er glatt einen Igel gespielt aus, ich glaube, der Schlag war aus über 100 Metern, zack, ins Loch rein, er jubelte dort. Also ein Riesentyp, nicht nur ein Riesengolfer, Handicap 7, sondern auch ein Riesentyp. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu reden.
Ja, Roman, du wohnst in Amerika, du spielst jetzt hier in Deutschland Golf, hast ja auch deine eigene YouTube-Serie. Mhm. Erklär doch mal den Unterschied zwischen Golf in Amerika und in Deutschland.
Also ist doch schon sehr anders. Ich würde sagen, die Plätze, du hast halt Privatgolfclubs viel in Amerika auch und du hast viel öffentliche Golfclubs. Und, aber von den Grüns her sind sie doch in Amerika relativ schneller, finde ich, die Grüns immer. Also bei so Privatgolfplätzen sind die wahnsinnig schnell immer die Grüns. Und hier mehr Bäume in der Landschaft und so, was auch wunderschön ist, also was ich liebe, muss ich sagen. Jetzt kommt ein Auto, kommt schnell vorbei. Ja, und das liebe ich eigentlich, so in der Landschaft zu spielen mit dieser Treeline und so, ist was ganz Tolles für mich auch, ja.
Und was spielst du lieber am Meer? Du wohnst in San Diego, ich denke mal, wird es traumhafte Plätze geben. Ja, ja. Hier Bayern, an den Bergen dran?
Ja, es ist natürlich anders. Also ich meine, diese Landschaft, ich habe in Österreich jetzt dann auch vor ein paar Tagen gespielt, und wenn du da so an den Bäumen da in Südtirol, nicht an den Bäumen, an den Bergen in Südtirol da hineinschlägst, das ist was ganz, ganz Surreales und Skurriles. Das ist richtig schön. Und jetzt, aber in Amerika, ich meine, da ist halt das Meer. Das ist auch wunderschön. Ich kann es mir eigentlich gar nicht richtig, ich kann mich gar nicht richtig entscheiden. Das ist alles richtig toll. Golf ist halt so ein toller Sport. Du kannst, es gibt so verschiedene Golfplätze und so, wo du spielst und einfach die Landschaft einfach genießen kannst und was um dich rum ist. Also es ist schon, es ist einfach Golf, ja.
Aber ganz kurz hier. Ja, ja. Na, wie bist du zum Golf gekommen eigentlich?
Ich habe ich bin eigentlich relativ später angefangen. Ich habe immer früher Tennis gespielt als Jugendlicher und als Kind. Aber das hat ein bisschen so an meine Knie, hab ich ja als Probleme gehabt. Und Golf ist natürlich ein bisschen angenehmer. Und dann habe ich halt so mit 17 angefangen. Ein paar von meinen Highschool-Freunden in Amerika haben das gespielt. Und da bin ich halt gewechselt von Tennis auf Golf und habe mich da so aufs Highschool-Team ein bisschen so rein. Aber ich habe nie so jetzt Profi mich so in dem College spielen wollen. Da war ich eher Tennis mehr begabt. Aber ja, so mit 17, und ich liebe einfach den Sport. Also man darf ihn auch nicht zu, man darf sich auch nicht so zu sehr drüber aufregen. Also das ist auch das Schwere, wenn du halt jetzt wie die jetzt spielen, die Profis kommen oder die Amateure bei der Final Four, also die, das ist schon ein anderes Level, wie die spielen und dieses Mentalität und so, die das kostet. Schon was, das könnte ich nicht. Ich genieße es lieber. Ich bin dann in Amerika und habe ein oder zwei Bierchen am Golfplatz. Das macht mir mehr Spaß. Und wenn man mal einen Schlag verpasst, natürlich will man eine gute Runde spielen und man möchte sich manchmal in ein Turnier gut, man möchte dann gut spielen. Das ist schon wichtig und man regt sich dann auf über einen Schlag, aber dann am Ende ist es halt nur, das ist nur ein Spiel dann, ja, ja.
Das ist sehr sympathisch, ja, gerade mit dem Bier auf dem Golfplatz, wenn wir gerne zusammen eine Runde spielen.
Ja,
da bin ich sofort dabei bei solchen Sachen. aber du hast ja trotzdem Handicap 7. Wo willst du da noch hin?
Ja, ich würde schon doch gerne noch ein bisschen runter davon. Also, aber natürlich ist auch die Gefahr, also wenn man halt dann Turniere spielt, jetzt bei mir dann, dann möchte man sein Handicap haben und man möchte dann nicht auf einmal schlechter als ein Handicap-Spiel. Da hilft es schon, wenn man das hat. Also ich finde, ich könnte schon noch ein paar, zwei, drei Schläge besser werden, denke ich. Aber wie gesagt, ich möchte auch nicht zu gut sein. Nämlich, wenn man halt ein Turnier möchte, man schon diesen extra Schlag haben manchmal.
Das verstehe ich auch total. Ja. So geht es mir auch.
Ja.
Ist in Amerika das Golf auch irgendwie easier, weil du sagst, du spielst lieber zum Spaß statt so verkrampft. Wie ist es in Amerika? Ja. Weil in Deutschland kommt es ja vor, dass sehr viel gemeckert wird auf dem Platz.
Ja, ist es so? Ich weiß nicht hier. Also ja, es ist nicht so, um ehrlich zu sein. Also es gibt auch schon dann Turnierspieler und so, die oder im Club. Also es kommt darauf an, wo du spielst. Es gibt verschiedene Golfplätze. Es gibt die öffentlichen Golfplätze, wo du, da sind, nennt man die Weekend Warriors, die am Wochenende, die nur am Wochenende halt spielen. Die haben ihre Hemden, die spielen mit T-Shirts und so. Und die schlagen die Bälle um, da kannst du manchmal 5 Stunden dauern, bis du eine Runde spielst. Und dann gibt's natürlich auch Country Club Golf, nennt sich das in Amerika, wo du halt beim Golfclub bist und da will man schnell spielen. Da musst du dann schon einigermaßen, da kannst du jetzt nicht so den Ball hin und her hauen und da musst du dich dann beeilen, weil die Leute hinter dir dann sind und so, dann ist es eher so wie hier, stell dich mal, ja.
Und bist du Kartfahrer oder Fußgänger?
Ich laufe schon, ich stelle mir das immer, ich nehme mir das immer vor zu laufen, aber dann schmerzt es doch irgendwie danach so und ich habe das Gefühl, ich spiele besser im Golfkart, aber ich laufe schon gerne, aber ich spiele besser, wenn ich im Golfkart sitze. Bin mehr entspannt, muss ich sagen, ja, also vom Spiel her und so, ja.
Also das ist wirklich sehr interessant, was Roman Gottschalk da erzählt. Und vielleicht lädt er uns ja mal ein, dass wir mit ihm mal eine Runde spielen. Das wäre ja auch eine ganz tolle Geschichte, weil ich glaube, der wird sehr lustig sein auf dem Platz. Und wenn wir das alles hören, er trinkt vor allen Dingen gerne mal ein oder zwei Bier auch auf dem Golfplatz. Das kommt ja uns entgegen.
Absolut. Und deine Frau Popov, mit der du das Buch zusammengeschrieben hast, kann sich mal ein Beispiel dran nehmen. Sie mag ja nun überhaupt kein Bier oder Alkohol auf dem Platz. Also super sympathisch.
Du bist heute sehr aggressiv, stelle ich fest. Sowohl gegen die Sophia als auch gegen die arme Esther. Also lasst euch da nicht auf die falsche Fährte bringen, ihr Lieben. Er ist normalerweise wirklich ganz nett. Also, gemeckert wird nicht auf dem Platz, hat er gesagt. Oder gemeckert wird in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr als in Amerika. Fällt uns auch auf, ne?
In Amerika ist es ja auch Volkssport. Man sieht es ja auch, die Spieler sind dort entspannter. Wie er selber sagt, er fährt ja fast auch nur Kart. Hier wird es mehr als Sport gesehen, da drüben glaube ich mehr als Freizeitbeschäftigung. Wenn man als Sport sieht, dann ist man natürlich auch ehrgeiziger daran. Und wer, oder ich kenne ja dich, wie du auf dem Golfplatz bist, wenn mal so ein Schlag nicht funktioniert, da kann es ja auch mal richtig laut werden, dass man denkt, man ist im Fußballstadion. Aber er sagt ja selbst, er spielt mehr zur Freizeit. Und was ich noch mehr sympathisch finde, er hat zwar Handicap 7, was natürlich absolut riesig ist, da träumen wir beide von, aber er will sich nicht großartig verbessern, weil er sagt, er möchte zumindest im Turnier immer sein Handicap dann spielen können. Und diese Einstellung finde ich großartig, weil wie viele hetzen dem Handicap hinterher, wollen niedriger und niedriger werden. Ja, aber was hat man nachher von? Also ich finde, lieber bei Turnieren vorne sein, und ich finde das Handicap ohnehin zweitrangig.
Ich finde das auch eine ehrliche Einstellung, und das finde ich wunderbar, dass er gesagt hat, er will gar nicht zu gut sein, weil man schaut dann natürlich dann doch immer so ein bisschen. Ne? Wenn du jetzt mit einem spielst beim Turnier und der hat Handicap 10 und der braucht dann im Endeffekt genauso viele Schläge wie wir mit 20, über 20, dann denkt man sich auch, wo hatten die eigentlich die 10 her? Ja, und die Idee, dann zu sagen, nee, also ich möchte das spielen, das Handicap, was ich habe, und was ich auch noch wichtig finde, dass du das auf unterschiedlichen Plätzen spielen kannst. Nicht immer nur auf deinem Platz, sondern auf verschiedenen Plätzen, auch auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden von Plätzen, dass du immer ungefähr da in deinem Ranking bist. Das ist schon eine interessante Herangehensweise. Das haben auch nicht viele.
Nee, gerade hier in Deutschland. Also ich kenne gerade in meinem Club viele, wie gesagt, das sind echte Handicap-Jäger. Also sie wollen immer besser und besser werden. Ich kann sagen, ich habe mich jetzt verschlechtert dieses Jahr sogar, auch wenn ich hatte ja 3 Turniere in Folge gespielt, mit dem großen Erfolg, dass ich mich verschlechtert habe in Handicap, ist zwar nur 0,1 zurückgegangen, aber es geht auch in die Richtung, war zum ersten Mal bei mir.
Ja gut, verschlechtern ist ja auch nicht schlimm, ist mir auch schon passiert, auch dieses Jahr muss man auch sagen, also bei Golf mit Gottschalk kann man sich noch einiges abschauen. Ist es, wenn du ihn so im Gespräch bist, spricht er so wie der Vater eigentlich auch, hat er auch so einen Witz?
Weniger, weil er so einen amerikanischen Slang drin hat. Er ist bis 15, hat er, glaube ich, in Deutschland gelebt, ist dann nach Amerika, also mit seinen Eltern logischerweise, ausgewandert. Der Vater wollte halt, dass er in Ruhe groß werden kann, weil Thomas Gottschalk ist in Amerika kein Star, ganz anders als hier in Deutschland. Und dort konnte er dann halt in Ruhe groß werden, wohnt jetzt aber mit seiner Familie in San Diego. Und den Slang hört man schon deutlich raus, finde ich.
Aber ist ja sympathisch, also dass er ein ganz netter, einfacher Typ geblieben ist, im Endeffekt mit einem coolen Golf-YouTube-Kanal, kann man mal so machen, ne?
Also super, vor allen Dingen, ich kannte ihn ja vorher auch überhaupt nicht, ich habe ihn auf dem Platz angequatscht und er war sofort bereit, er hat gesagt, logisch, ich mache alles mit, und ja, die Sprüche wie sein Vater sind nicht ganz da, aber wie gesagt, super nett, es hat total Spaß gemacht, mit ihm zu reden, und total ehrlicher Typ. Ich habe ihn vor der Runde getroffen, da habe ich gesagt, können wir danach reden? Ja, logisch, bin ich da. Und er kam auch sofort an, hat sich Zeit genommen, und tolle Sache.
Ja, es ist ja tolle Sache, genau das Stichwort, was wir jetzt noch haben zum Schluss. Tolle Sache, dein Schläger. Was ist aus deinem Schläger eigentlich geworden? Transportschläger, Driver, du hast ja wie gesagt alles probiert. Wir haben ja in der Folge 30 schon drüber gesprochen. Es ist jetzt wirklich ein Schläger angekommen, ja, in der Originalverpackung. Du hast probiert, mit ihm zu spielen, und es hat nicht ganz so gut geklappt. Sagen wir es mal vorsichtig so. Wie ist die mentale Verfassung deiner allgemeinen momentan diesem Schläger gegenüber?
Es gibt im Moment keine Verfassung, weil ich habe seitdem tatsächlich kein Golf mehr gespielt. Ich war im Funkloch, da war nichts möglich, und danach war ich jetzt in Paris gewesen. Ich hoffe, dass ich jetzt die Tage wieder mal dazu komme, aber ich hatte ja versprochen, dass ich irgendeinen Fachmann auftreibe, warum man beim Fitting besser ist als nachher auf dem Platz. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, auch direkt ein von Titleist. Ich habe einen Titleist-Schläger, wo ich auch das Fitting bezahlt habe, wo ich den Schläger bezahlt habe. Also ist jetzt hier keine Werbung. Der von Titleist wollte nicht ins Mikrofon sprechen, sagte mir aber, dass es normal ist, dass man beim Fitting besser ist als nachher auf dem Platz und dass es dauert. Aber das reicht mir noch nicht. Also ich will nochmal einen Fachmann finden, der mir wirklich erklärt, warum ist es so. Also da gebe ich auch keine Ruhe, und ich bin gespannt, wie es jetzt mit meinem Schläger weitergeht, ob es überhaupt jetzt erstmal mit dem Golf wieder klappt. 2 Wochen Pause ist dann doch schon ziemlich lange.
Du gibst keine Ruhe. Das bedeutet, du versuchst eine Erklärung zu finden, glaubst du vielleicht im tiefsten Inneren deines Herzens, dass es möglicherweise an dir selbst liegen könnte?
Es liegt, glaube ich, an jedem Golfer. Ich bin ja jetzt kein Einzelfall. Ich habe es ja auch letztes Mal erzählt, dass ich bei einem anderen Fitting einen Clubkameraden vor mir hatte. Und der hat den Driver, der war so begeistert, der hat ihn sofort gekauft. Und danach, wo er ihn hatte, hat ihn gefragt, und wie läuft's? Ja, gar nicht. Er musste jetzt sogar eine Trainerstunde nehmen, damit der Schläger überhaupt funktioniert. Also wie gesagt, ich bin kein Einzelfall, sondern ich glaube, da haben viele Probleme mit. Oder ihr könnt uns ja auch mal eure Erfahrungen schildern praktisch. Die Nummer steht hier in den Shownotes drin, sprecht uns eine Nachricht drauf oder schreibt mal. Wie ist es? Ich glaube, ich bin da nicht alleine. Oder ich bin sehr sicher, dass ich alleine bin.
Das ist natürlich interessant. Die Frage hätte ich auch gerne beantwortet. Ist das Fitting sozusagen ein Fake, sind das Fake News über die eigene Stärke des Golfens, wenn es danach nicht mehr funktioniert? Aber ich habe das auch schon ein paar Mal gehört. Ist wirklich so, dass du beim Fitten wirklich gut schlägst, auch mit den Schlägern gut schlägst und danach mal ein bisschen brauchst, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Liegt möglicherweise auch daran, dass du halt x Schläge dann mit dem Schläger machst während des Fittings und wenn du auf dem Platz stehst, hast du halt nur eine Möglichkeit und nicht fünf.
Das ist richtig, weil man weiß ja auch, ich gehe nicht auf die Driving Range, wo ich den Schläger mal richtig testen könnte, sondern ich bin gleich damit auf den Platz gegangen, eine Runde gespielt und das nächste war gleich ein Turnier. Da kamen die Schläge nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber so ist es halt und ich nehme es ja immer noch mit Spaß und mit Freude. Und es ist einfach nur, dass ich es wissen will, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt total ärgere und sage, Fitting ist Fake News. Also ich habe es ja schwarz auf weiß gesehen und auch das Ergebnis zugeschickt bekommen, dass der Schläger funktionieren könnte, wenn ich alles richtig mache.
Dann werden wir darüber in der Folge 32, ihr Lieben, werden wir darüber berichten, was ist aus Thorstens Tiefenrecherche im Darknet vielleicht sogar auch geworden. Hat er die Möglichkeit, eine Erklärung zu finden, warum der Schläger beim Fitting besser ging als auf der Runde? Trotzdem, er bleibt optimistisch, ich bleib optimistisch. Wir drücken Esther Henseleit die Daumen zur Auswahl, zur Sportlerin des Jahres irgendwie mit dabei zu sein. Wir wünschen den beiden, Esther Henseleit und Sophia Popov, Glück für die nächsten Turniere, unter anderem für die British Open. Die stehen ja jetzt an und hoffen, dass ihr Spaß habt und in der Hitze nicht vergeht, Thorsten. Denn das ist momentan das größte Problem, die Hitze.
Ja, aber ich muss auch noch mal dazu sagen, wir haben ja nicht nur zwei Golferinnen in Deutschland, sondern jede Menge mehr. Alleine Alexandra Försteling war ja auch bei Olympia dabei. Sie hat, glaube ich, nicht so abgeschnitten, wie sie sich das erhofft hatte. Wir sind ja auch ein paar Löcher da mitgegangen. Auch das war hervorragendes Golf, aber es hat leider nicht für ganz vorne gereicht. Ansonsten haben wir noch so viele deutsche Spielerinnen wie noch nie auf der Tour. Also da hilft es auf jeden Fall, Daumen drücken und egal wer vorne ist, ich würde mich über jeden freuen.
Und du hast natürlich auch die Schlussworte immer für dich und für uns alle parat, denn das müssen sie ja auch beachten. Unser Motto des Podcastes hilft ja auch vielleicht beim entscheidenden Schlag auf der Runde.
Tigerline muss sich sein, obwohl ich es in Paris bei Henseleit anders gesehen habe. Also ohne Tigerline hätte sie nicht Silber gewonnen.
Also ohne Tigerline kann ich sein, ist auch ein neues Motto.
Ja, vielleicht sollten wir es mal ändern. Also ich weiß nicht, vielleicht funktioniert dann auch mein neuer Schläger.